Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
In der heutigen Podcast-Episode von Recruiting Basics, einfach, klar, praxisnah, begrüßen der Arthur und ich Annemarie Lazar. Annemarie liebt authentisches Employer Branding und brennt für Chancengerechtigkeit. Und weil beides für sie untrennbar zusammengehört und sie diese Botschaft weitertragen will, hat sich Annemarie mit Femploy.me selbstständig gemacht. Mit dem Fokus auf Frauen gibt sie Impulse und Anregungen, wie man die weibliche Zielgruppe für sich gewinnen kann, fördert Awareness, macht Potenziale sowie Chancen sichtbar und bringt zusammen, was zusammengehört. Kurz gesagt, mit Femploy.me macht Annemarie Arbeitgeber attraktiv für Frauen. Seit 9 Jahren ist die Employer Branding Expertin im HR beheimatet und konnte bereits diverse Organisationen bei ihren individuellen Herausforderungen unterstützen. Dabei ist eins für sie klar: Ohne Authentizität, Offenheit und Bereitschaft für Veränderung wird es schwer, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, erst recht, wenn es um Frauen geht.
Recruiting Basics zusammen mit Stefan, aber vor allem heute mit Annemarie Lazar. Wir freuen uns tierisch auf das Gespräch jetzt. Hallo ihr zusammen, hallo Stefan, hallo Annemarie.
Hi.
Hi zusammen, grüß dich Annemarie, hi Arthur.
Hallo.
Und Annemarie haben wir schon vor einiger Zeit eingeladen zu einem Interview hier bei uns. Dann mussten wir es verschieben aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnere. Und in der Zwischenzeit hatten wir auch die Möglichkeit, uns persönlich zu treffen auf der TalentPro. Das war wundervoll. Da gibt's eine direkte Gemeinsamkeit zwischen mir und Annemarie. Wir beide haben Tendenzen dazu, hangry zu werden.
Oh ja. Ja, das stimmt.
Yes.
Und ich persönlich um die Mittagszeit kann nicht mehr funktionieren und verliere auch meine Freundlichkeit, weil ich einfach was essen will. Und ich freue mich immer, wenn Leute genauso sind.
Ja.
Ihr wart doch mit einem wundervollen Thema auf der TalentPro, nämlich Love HR, not Racism. Das gefällt mir. Oder Hate Racism, Entschuldigung, ich muss das ja richtig sagen. Und das ist ein Thema, was uns allen, glaube ich, ans Herz gewachsen ist, was uns wichtig ist. Du hast dir für dich aber eine Geschichte ausgesucht, die dich, glaube ich, sehr bewegt, nämlich wie kriege ich die weibliche Zielgruppe besser angesprochen als Unternehmen insgesamt? Was muss ich dafür tun? Vielleicht eine offene Frage, Annemarie. Warum brennst du so für dieses Thema? Was steckt dahinter?
Ja, also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung und genau, also das Thema weibliche Zielgruppe brennt einerseits in mir natürlich, weil ich selber eine Frau bin und selber schon erleben durfte, wie es ist, wenn man sich dann doch irgendwie benachteiligt fühlt und tatsächlich, wie es so oft der Fall ist, wie ich auch schon oft gehört und gelesen habe, durch die Mutterschaft ist dann bei mir auch so dieses Feminist Awakening oder so, wie man es nennen mag, gekommen. Also tatsächlich gemerkt, ja, es ist leider so, wir Frauen sind immer noch strukturell benachteiligt und ich, die aus dem HR und aus dem Employer Branding kam und komme, fragte mich, wie kann das eigentlich sein, dass Arbeitgebende das noch gar nicht so auf dem Zettel haben. Also klar, natürlich in den großen Konzernen gibt's irgendwie Women's Networks und so weiter, aber so der alltägliche Hinz- und Kunz-Arbeitgeber, sage ich mal, hat das irgendwie so gar nicht auf dem Zettel. Und es gibt ja Hacks oder Tools oder ich möchte eher sagen Mindsets, die wirklich auch basic sind, womit man attraktiver ist für Frauen. Und das habe ich mir irgendwie so zur Aufgabe gemacht und zur Mission gemacht. Das ist so einerseits die persönliche Seite. Auf der anderen Seite stehen wir hier in Deutschland in einer Situation aktuell, es fehlen 630.000 Arbeitskräfte. Bis 2035 heißt, es werden 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen oder gehen aus ihren aktuellen Arbeitsverhältnissen. Und wir sprechen hier über Fachkräftemangel, über Arbeitskräftemangel und sehen nicht, dass wir wahnsinnig viele hochqualifizierte Menschen in geringer qualifizierten Teilzeitbeschäftigungen haben oder Menschen haben, die in einer Teilzeitbeschäftigung sitzen, aber gerne mehr arbeiten würden oder verschiedene Potenziale quasi, ich sag's mal ganz platt, zu Hause am Herd stehen und eigentlich ihre Zeit vergeuden und Arbeitgeber auf der anderen Seite weinen, dass sie niemanden finden. Und das ist halt für mich auch sowas, wo ich sag, wie kann das sein? Also das muss doch irgendwie zusammengebracht werden. Ja.
Ja, ich krieg Gänsehaut, wenn du das erzählst. Warum? Weil, also ich bin ja definitiv nicht betroffen davon. Es ist einfach, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich bin, was das Thema Diversity angeht, nicht sichtbar auf irgendeine Art und Weise von Ungleichbehandlung betroffen. Mhm. Und nichtsdestotrotz habe ich ein sehr, sehr ausgeprägtes Gleichgerichts- und Fairness. Motiv in mir. Mir ist es super wichtig, dass wir Menschen für das bewerten und beurteilen, was sie sind und nicht das, was wir annehmen, was sie sind. Und ich teile was aus so meinem privaten Umfeld einfach auch passiert ist, wo ich Aggression kriege. Ich werde emotional dabei. Da ist eine Mutter, die hat 4 Kinder und die ist top ausgebildet, wirklich top ausgebildet für ihr Thema. Und die muss sich in den Interviews ausschließlich damit beschäftigen, wie sie ihre Kinder betreut. Mhm. Und da krieg ich wirklich Pickel. Ich sag dir, sorry, wie gesagt, ich bin emotional, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie man sich dahinstellt und sagt, es ist super schwer, genau dieses Wissen zu bekommen. Und das ist wirklich rares Wissen. Aber sich dann mit so Themen auseinandersetzt wie viele Kinder hast du und wie betreust du die eigentlich und was tust du, wenn die krank werden, anstatt zu sagen, hey, cool, dass du 4 Kinder hast, schau mal an, wir bieten dir A, B und C, um genau das zu managen, weil wir machen uns darüber Gedanken und wir sind froh, wenn du bei uns anfängst, weil tendenziell wird das Leben ja für alle in Anführungszeichen leichter, weil die werden unabhängiger, die werden größer und wir wollen dich binden ans Unternehmen mit deinem Wissen, mit deiner Energie für dieses Thema. Und für mich ergibt es einfach keinen Sinn, so wie du sagst. Und die Gänsehaut ist geblieben. Ich krieg da wirklich ein Kloß im Hals, weil ich sauer bin. Ja,
kann ich nur unterschreiben. Genau so ist es. Und es ist eine Mischung aus Wut, Unverständnis und Trauer auch, ne? Also es ist so, was machen wir eigentlich hier?
Ich fühle das so sehr.
Ja. Sorry. Und es ist wirklich absurd, manchmal, ne? Ja, total. Und es ist ja oft einfach eine Frage, wenn wir jetzt aufs Thema des Podcasts auch kommen, von Basics, ne? Also das ist ja jetzt nicht Raketenwissenschaft, irgendwie attraktiv zu sein für eine weibliche Zielgruppe oder wenn wir es von Eltern oder Müttern sprechen, ne? Also es gibt ja Möglichkeiten und genau das habe ich mir halt zur Aufgabe gemacht, da einerseits ein bisschen Augen zu öffnen und zu sagen, hey, erstens mal, es gibt eine strukturelle Benachteiligung, die müssen wir sehen, die müssen wir benennen, die müssen wir uns anschauen in den Zahlen, müssen wir auch anschauen bei uns im Unternehmen, was läuft bei uns schief, gibt es vielleicht bei uns auch ein Gender Pay Gap zum Beispiel, wenn ja, warum und wie können wir den schnellstmöglich ausgleichen und dann gibt es eben noch andere Wege, wie man gehen kann. Eine Mutter im Vorstellungsgespräch jetzt nur zu fragen zum Beispiel, wie sie ihre Kinder zu betreuen plant, wenn die krank werden oder so, ist sicher nicht der Weg.
Nee, ganz sicher nicht. Und natürlich ist es jetzt auch ein bisschen überspitzt, da ging es sicherlich auch um andere Themen, aber ein Kernsatz, der mir hängen geblieben ist, wann immer das Thema dann in die Richtung schwankte, war der Mutter dort bewusst, das gibt dann eine Absage. Also sie hat auch für sich jetzt entschieden, wenn ich mich bewerbe und das geht wieder dahin, dann steht sie auf und geht. Weil dann sagt sie ganz offen, also ich merke ja schon, was hier eigentlich das Thema ist. Ich habe wirklich Besseres zu tun, als deshalb eine Absage zu bekommen, ich gehe jetzt, finde ich finde ich aus Frust heraus die absolut richtige Vorgehensweise, sollte aber grundsätzlich einfach immer da draußen rumschwirren. Aber man traut sich dann irgendwie nicht, dann redet man nicht darüber. Aber ja. Ich beruhige mich jetzt und stelle dir eine Frage, die Emotionen, einfach die, ja, die Emotionalität und auch das Unwissen dazu vielleicht auch steuern kann. Und das ist ja auch das, was du versuchst mit deiner Arbeit oder auch machst mit deiner Arbeit. Ja. Was kann man denn tun als Arbeitgeber, um dem entgegenzuwirken? Woran denkt man? Wie bereitet man sich in Anführungszeichen auf irgendwas vor? Also was sind die Basics, die du angesprochen hast? Ja?
Also für mich in meiner Arbeit, ich habe mir so drei Schwerpunkte gesetzt, die ich als thematische Schwerpunkte sehe, um attraktiv für Frauen zu werden. Und erstmal ist es eben diese Awareness-Arbeit, also dass wir sagen, man klärt auf und man macht sich erstmal wirklich bewusst, was bedeutet strukturelle Benachteiligung, was ist ein Gender Pay Gap, was ist ein Gender Care Gap und warum gibt es mehr Christians als CEOs als Frauen und so weiter. Also dass man erstmal wirklich schaut, das ist so, das kann man nicht leugnen, auch wenn man sagt, ja, ich habe aber auch eine Schwester und ich habe auch eine Tochter, ich finde ja Frauen ganz toll. Schön für dich, aber es gibt nun mal strukturelle Benachteiligung. Also, dass wir erstmal über diese Awareness drangehen, auch über Biases sprechen, ganz ähnlich wie in Diversity-Trainings und so, dass wir über Privilegien sprechen und da schauen und erstmal Aha-Momente kreieren und sagen, okay, stimmt, das ist eigentlich ungerecht und wir müssen was dagegen tun. Und dann kann man schon mal da ganz konkrete Maßnahmen ableiten und sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal die Gehälter anschauen und schauen, warum verdient jetzt hier Özlem einfach mal 11% weniger als Klaus, obwohl die gleiche Position haben. Und hey, Özlem hat ja sogar eigentlich noch 2 Jahre mehr Berufserfahrung als Klaus. Aber Klaus, ja, ist halt ein Klaus, ne? Und dass wir da rangehen, ja, und dass wir schauen, was können wir denn machen, wenn wir hier Frauen haben mit Potenzial und Lust und Willen und Ideen. Müssen wir sie denn unbedingt aufs Abstellgleis stellen nach der Elternzeit oder können wir ihr vielleicht sagen so, hey, ich habe hier eine Head-of-Position, hast du Bock drauf? Weil jetzt hast du ja eigentlich noch neue Kapazitäten und Fertigkeiten gewonnen in der Elternzeit und hast nicht nur den ganzen Tag irgendwie Brei weggewischt. Ne? Also das wäre so der eine Aspekt, den ich super wichtig finde. Dann haben wir den zweiten Aspekt, das ist für mich der ganze Aspekt der Care-Arbeit, also der Sorgearbeit, der unbezahlten Arbeit, die stattfindet und die größtenteils immer noch von Frauen erledigt wird. Und das ist natürlich vor allem das sich kümmern um Kinder, um kleinere Kinder oder eben um pflegebedürftige Angehörige. Und da hat man als Arbeitgeber, finde ich, auch einfach eine enorme Macht. Politisch passiert super wenig, super viel wollte ich schon sagen, super wenig. Wir haben immer noch Modelle, die das fördern, dass die Frau wenig verdient, dass sie zu Hause bleibt, dass sie sich kümmert, dass sie vielleicht nur einen Minijob annimmt und so für ein Familienmodell da ist, was eben nicht mehr der aktuellen Zeit entspricht. Also ich spreche hier zum Beispiel vom Ehegattensplitting, von einer kostenlosen Mitversicherung in der Krankenversicherung, von solchen Themen, wo man dann als Familie sagt, okay, es ist halt doch billiger oder besser, wenn die Frau zu Hause bleibt. Ne? Also es ist ja meistens die Frau. Genau. Da es aber zu lange dauert, auf die Politik zu warten, müssen wir als Arbeitgeber da irgendwie eingreifen und unsere Macht, die man ja hat als Unternehmen und als Organisation, nutzen und sagen, wir sehen Care-Arbeit. Das wäre schon mal ein erster Schritt, finde ich. Und das ist auch ein ganz großer Basic-Schritt, weil es macht einen wahnsinnigen Unterschied, wenn du Care-Arbeit leistest und dafür Anerkennung bekommst oder keine Anerkennung bekommst. Und ich finde, wenn ein Arbeitgeber und eine Kultur in einem Unternehmen sieht, dass die Eltern zum Beispiel, die um 15 Uhr gehen, jetzt nicht gehen und sich einen Drink nehmen können und die Füße hochlegen und dann erstmal chillen, sondern dass jetzt eigentlich erst der harte Teil des Tages beginnt, weil die übermüdeten Kinder aus der Kita kommen, die einen Wutanfall mitten auf der Straße kriegen, wenn man jetzt nicht das Überraschungsei kauft, dann irgendwie ein Abendessen, was dir man munkelt, jemand hat das gestern erlebt, erstmal auf den Boden geschmissen wird. Und dann hast du noch eine endlose Einschlafbegleitung, weil Sommer ist und die Sonne nie untergeht oder so. Und dein Tag ist dann irgendwann um 22 Uhr zu Ende und du bist zu nichts mehr fähig. Ja, jetzt verliere ich mich da drin. Aber wer sagt, dass das keine Arbeit ist, hat es halt irgendwie nicht verstanden. So, ne? Und von daher finde ich Wertschätzung, Anerkennen, sichtbar machen, was unsichtbar ist, schon mal ein Riesen-Step und ein Riesen-Basic, was man auch als Arbeitgeber machen kann. Wenn man es dann advanced machen möchte, kann man natürlich sagen, okay, wir können mehr machen. Wir können Care-Arbeit oder Care-Arbeitende finanziell unterstützen. Mhm. Das, finde ich, kann man individuell überlegen, monetäre Anreize zu schaffen oder zu sagen, okay, wenn du irgendwie, also es gibt ja auch Möglichkeiten, man kann irgendwie Kita mit bezuschussen und so weiter. Aber man kann, finde ich, als Unternehmen sich da einfach auch schöne Sachen ausdenken. Also warum nicht? Und man kann natürlich auch so weit gehen, dass man sagt, wir können Leute, die eigentlich in einer Care-Verpflichtung stehen, klassischerweise oft dann die PartnerInnen, oft die Väter, diese aber nicht nachkommen, auch penalisieren, in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel sagen, du bist ein Vater, deine Frau hat jetzt irgendwie vor 2 Wochen ein Baby bekommen und kommst ins Büro. Was soll das? Ne? Also man kann da auch eine Kultur schaffen und sagen, Diggi, was machst du hier? Deine Frau ist im tiefsten Wochenbett, hormonell wahrscheinlich ein einziger Ruin, ein Auf und Ab der Gefühle, ein kleines Baby, was vielleicht die ganze Zeit an der Brust hängen will und deine Frau kann nicht mal auf Toilette gehen. So, was machst du hier? Ja. Und das zum Beispiel sind Ideen, die man umsetzen kann. Oder dass man eben auch sagt, okay, Männer, die nicht mindestens 3 Monate ihre Elternzeit nehmen, werden jetzt hier erstmal das nächste Jahr nicht befördert oder so. Ne? Also die Ideen und die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Das wäre der zweite Hebel, ja.
Ich mag dich einmal kurz. Ja. Erstmal, ich liebe den Enthusiasmus, den du dafür an den Tag legst, weil du einfach viele Dinge sagst, wo ich zumindest einmal kurz, bevor du zum dritten Hebel kommst, nochmal kommentieren mag, weil ich finde, das Thema Awareness ist absolut der Anfang und das möchte ich aufhängen an einer Sache und das wird der Stefan vielleicht genauso kennen, wir sind ja beide Väter, wenn du als Vater mit deinem Kind auf den Spielplatz gehst oder du mal dem Arbeitgeber sagst, ich bleib heute daheim, mein Kind ist krank, wirst du gefeiert ohne Ende von allen, was für ein toller Mensch du doch bist, obwohl du stinknormale Dinge machst, wofür eine Frau nicht mal gesehen wird. Das ist etwas, was mich immer extrem getriggert hat, weil du der Caring Dad bist, der jetzt auf dem Spielplatz sitzt. Und ich bedenke, warum? Das ist doch irgendwie was Normales. Warum werde ich dafür bewundert in dem Sinne? Ich formuliere das mal wirklich intensiv, während meine Frau und jede Mutter da draußen dafür denkt, ja, das ist halt ihr Job. Ja. Und das ist für mich auch im Kern tatsächlich auch nicht nur ein Problem bei Unternehmen, ist es auch ein gesellschaftliches Problem. Ich weiß nicht, wie du es erlebst mit den Müttern, mit denen ich rede, die auch arbeitstätig sein wollen. Je kleiner das Umfeld, in dem du steckst, irgendwie, wenn du jetzt nicht gerade in Berlin wohnst, aber auch sicherlich dort, je kleiner der Ort ist, in dem du wohnst, desto eher wirst du komisch beäugt, wenn du einfach ein selbstbestimmtes Leben führen willst, auch als Mutter. Mhm. Und das ist viel, viel Erziehung und das Verrückte ist, und das ist der Daniel Mühlbauer, an den ich jetzt denke, bevor wir zu dem dritten Punkt, der jetzt sagt, das Beste, was du machen kannst als Mutter, um deinen Kindern zu zeigen, dass die Welt anders sein kann, ist tatsächlich zu arbeiten und selbstbestimmt zu sein, weil die das dann anders mitkriegen. Das erzeugt selbstbewusstere, stärkere Kinder im Effekt. Mhm. Der hat da, glaube ich, auch eine Studie zu rausgeholt, das ist ja so sein Ding.
Naja.
Und diese Awareness dafür zu schaffen, dass eigentlich der gegenteilige Effekt da ist, dass wir alle vielleicht wesentlich besser hätten sein können, in Anführungszeichen, wenn unsere Mütter intensiv gearbeitet hätten. Mhm. Ich kenne es von zu Hause, meine Mutter war immer arbeiten, ja, aus finanziellen Gründen alleine bei uns. Ja. Mhm. Und dennoch, also dieser Punkt, der bewegt mich sehr und deswegen so Awareness dafür schaffen, dass Care-Arbeit nicht nur etwas ist, was Arbeit macht, sondern auch auf beide Schultern verteilt ist und die Idee zu sagen als Unternehmen, Stefan, Arthur, ihr habt jetzt ein frisches Kind bekommen, ihr seid jetzt mal für 6 Monate weg und kümmert euch darum, dass eure Familie gut auf dem Kasten ist, dass ihr zusammen super aufgestellt seid, damit, wenn du wiederkommst, du einmal weißt, was alles abläuft, während du hier bist, dass deine Frau auch gut entlastet wird und ihr zusammen einen Weg findet, ja, weil wir wollen auch, dass deine Frau gut in die Arbeit kommt, ja. Also wirklich mal so aggressiv die Themen anzusprechen. Und vergiss nicht, alles, was du in diesen 6 Monaten lernst, das wirst du im Job sofort einsetzen können. Weil ich sage immer, ich bin hier bei der Arbeit, bin ich entspannt, das ist wie Urlaub, weil die Probleme, die hier sind mit Menschen, die rational denken können, die vielleicht auch mal emotional sind, aber die man immer auf eine rationale Ebene runterkriegt, das ist ein Kinderspiel im Verhältnis zu einem Wutanfall von einem Kind.
Ja.
Das, sorry, wenn ich jetzt da einmal rein, aber das ist, ich finde diese Perspektive auch so relevant und so wichtig.
Ja.
Das ist für mich echt ein Basic, das wirklich voranzutreiben und diese Awareness zu schaffen.
Da bin ich auch fürchterlich gespannt, was da jetzt noch als weiterer Basic kommt, weil wir haben vor kurzem der Arthur und ich auf der Talent Pro auch eine Folge aufgenommen, dass der Fachkräftemangel ja auch ein Mythos ist, ne? Und ich glaube, die Ausführungen, die du jetzt alleine bei den ersten beiden Punkten gegeben hast, mit Awareness und mit Care-Arbeit, alleine das sind schon so fundamentale, grundlegende Argumente dafür, dass unsere Arbeitgebende, jetzt bleiben wir mal nur in Deutschland, es immer, und das ist für mich der größte Punkt überhaupt, im Jahr 2024 immer noch nicht in der Gänze verstanden haben. Das ist jetzt keine pauschale Abreibung gegen alle Arbeitgebende. Es gibt da draußen auch genügend, die machen das gut, aber eben noch nicht so im Kern und in der Breite, als dass wir sagen könnten, hey, bei dem Thema sind wir in Deutschland, in einem wohlhabenden Land, schon einen Schritt weiter. Und ich unterstreiche das, was Arthur dort auch gesagt hat. Ich bin seit 2 Jahren auch Papa. Und wir haben uns das Thema Care-Arbeit von Beginn an komplett aufgeteilt. Also wir leben unserer Tochter auch ein anderes Rollenmodell vor, weil wir uns dafür selber entschieden haben, gemeinsam, als das beispielsweise bei meinen Eltern war. Meine Mutter zum Beispiel war die klassische Hausfrau bis zu meinem wievielten Lebensjahr, und dann ist sie wieder zurück in den Schuldienst als pädagogische Mitarbeiterin. Aber davor war das wirklich ganz, ganz klassisch, und das ist meine Historie. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ich fand das Modell nicht ganz so dolle, ne? Bei allem Respekt vor meinen Eltern, das war damals eine andere Zeit, aber das ist schon enorm, was da abgeht. Ich bin und werde wahrscheinlich nie dieser Spielplatz-Daddy sein und werden. Das ist nicht so meine Welt, ja, aber dafür übernehme ich trotzdem genauso Care-Arbeit für meine Tochter und mache dann halt andere Dinge, als auf dem Spielplatz laufen. Das ist am Ende des Tages ja auch nur ein Beispiel, aber ich pflichte der Arthur komplett bei. Da wirst du als Papa, wirst du angeguckt und wirst irgendwie angehimmelt, dass du das machst. Und ich denke mir, hä? Ist doch völlig normal.
Natürlich, ihr merkt, passioniert auch dazu. Eine Sache, die ich da teile, was mir geholfen hat einfach, wirklich, um mich selber auch zu reflektieren. Es gibt ja von der Harvard University so einen Unconscious Bias Test, der ist ja for free, Und den habe ich gemacht, und ich war immer der Meinung, ich bin jemand, der wirklich das Thema Gleichberechtigung in der Erziehung und in der Familie super vorantreibt und auch dem das wichtig ist. Aber im Unconscious Bias Test kam raus, dass ich eher die Neigung dazu habe, so eine Aufgaben bei Frauen insgesamt zu sehen. Und das hat mich so krass in die Reflexion geschickt zu den Themen, die ich auch mache. Ja. Und manchmal habe ich so eine natürliche Neigung in mir schon, das da auch zu sehen, und der muss ich aktiv widerstehen. Und das ist genauso Awareness. Das ist so, das ist in jedem von uns, aber das kann man nur bei sich selber starten. Das ist nämlich das, deswegen ist das so unglaublich wichtig, das Thema zu platzieren. Und jetzt Bühne frei für deinen dritten Hebel. Entschuldigt da draußen, ist es, du siehst, du bewegst Thema. Uns.
Ja, es ist ja auch kein, wie soll ich sagen, kein Vorwurf, ne? Wir haben das alle in uns. Wir sind alle so groß geworden. Und wenn wir in den 90ern die Glotze angemacht haben, was siehst du, Persil, die Mama macht die Waschmaschine und der Papa kommt irgendwie im Anzug nach Hause oder so. Und es ist ja teilweise immer noch so. Also es ist ja immer noch so in den Medien, in der Werbung, in unserer Sprache. Es gibt genug Leute, die davon überzeugt sind, das Kind gehört zur Mama. Was will die denn jetzt schon Karriere machen? Das Kind ist doch erst 3 Jahre alt, mein Gott. Und und das ist halt, es bewegt sich was, aber meiner Meinung nach bewegt es sich noch zu langsam. Und ich glaube halt wirklich, ja, also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass Unternehmen einfach eine große, große, ja, gesellschaftliche Macht und Einfluss auch haben. Und wir können nicht darauf warten, dass ein Christian Lindner irgendwann sagt, wow, wir schaffen jetzt Ehegattensplitting ab, weil das wird nicht passieren. Und deshalb brauchen wir diese andere Macht aus der Wirtschaft sozusagen. Und dafür möchte ich halt kämpfen. Genau. Und um jetzt zu meinem dritten Thema zu kommen, also dem dritten Schwerpunkt, das ist für mich so das Thema Frauengesundheit oder Zyklusgesundheit, dass ich halt auch hier nochmal Awareness schaffen möchte. Es gibt Menschen mit Zyklus und dieser Zyklus ist nun mal da und der hat einen Einfluss auf das körperliche, das psychische Wohlbefinden, auf die Energieressourcen. Und das einerseits wird diese Zyklusgesundheit oder diese Existenz komplett totgeschwiegen. Also wir Frauen oder Menschen mit Zyklus müssen so tun, als wäre Zyklustag 1 komplett gleich wie Zyklustag 14, wie Zyklustag 26, wo man einfach allen Leuten am liebsten nur irgendwie an die Gurgel springen möchte und sie erwürgen möchte mit einem falschen Satz oder so. Zumindest Menschen, die PMS haben. Aber wo ich denke, hey, hier ist auch einfach ein Riesenpotenzial, was komplett ungenutzt brach liegt, weil wir so tun, als gäbe es sowas nicht, ja, und weil wir auch immer noch auch in einem aufgeklärten Deutschland ein großes Tabu um das Thema Periode haben, ne? Und da kann zum Beispiel ein Arbeitgeber einen ganz einfachen Schritt zur Enttabuisierung machen, indem es Periodenprodukte auf der Toilette gibt, ja, die ganz selbstverständlich da sind, wie Klopapier. Ich bringe mir ja auch nicht mein Klopapier von zu Hause mit, wenn ich dringend irgendwie jetzt auf Toilette muss auf der Arbeit und sag so, oh, ich müsste mal und hast du nicht ein Klopapier, kannst du mir heimlich hier unterm Tisch mal zuschieben oder so. Ja, also auch was, wo ich nicht verstehe, warum es nicht schon längst komplett normal und Standard ist, überall Periodenprodukte zu haben. Und das ist ein kleiner Step, ja. Aber für Frauen oder Menschen mit Zyklus ist es vielleicht nicht so ein kleiner Step, weil es gibt manchmal unangenehme Überraschungen, gerade an dem Tag, wenn du deine weiße Hose anhast oder du hast mal was vergessen und was machst du dann? Musst gleich ins 3-Stunden-Meeting, musst du alle Kolleginnen irgendwie ansprechen, kannst du mir mal, hast du was dabei oder sonst was? Als würde man irgendwie Haschisch dealen oder so, ne? Ja, und also das so ein Thema Zyklus und dann eben die Phase der Frauen, wenn sie in die Menopause kommen und der Zyklus eben verschwindet sozusagen, das ist auch ein Riesenthema. Und ich habe mal gelesen, dass eine von 4 Frauen tatsächlich die Arbeitszeit reduziert oder komplett aus dem Job rausgeht wegen Symptomen der Menopause, wo ich mir auch denke, das kann doch nicht wahr sein. Und das mitunter, weil wir das nicht aussprechen können, weil wir das nicht sagen dürfen, weil wir nicht darüber sprechen können, was passiert gerade mit uns. Dinge passieren, die wir vielleicht selber nicht verstehen. Unser Körper sich ändert, der Hormonhaushalt sich ändert und so weiter. Also und das ist auch sowas, wo ich sage, hey, finde ich komplett unverständlich. Wir müssen an das Thema ran. Und sei es nur, dass wir damit starten, es gibt halt Tampons auf der Toilette und Binden, ne? Was super easy ist, super basic und die Kosten sind echt nicht so hoch und aber schon ein Riesensignal setzt.
Das Verrückte ist, dass jeder Einzelne das, denke ich mal, aus seinem eigenen Haushalt kennt. Egal ob aus der Familie oder sonst was. Das Klar. ist irgendwie da bis zum, aber ich verstehe, was du sagst, diese, wie will ich es nennen, diese Grundscham dafür für etwas, was ganz normal ist vorhanden.
Damit zu beschäftigen, weil das Arbeitsleben, zumindest ist das vielleicht eine grundlegende Erklärung für mich, weil das Arbeitsleben, ja, also Work-Life-Balance als Stichwort, ne, also wirklich voneinander getrennt. So. Und das, was zu Hause passiert, passiert im Büro nicht und umgekehrt, was ja hirnrissiger Bullshit ist, ne? Ja. Und das ist für mich so eine Erklärung, dass in den letzten Jahrzehnten diese Themen dann auch wirklich Tabuthema geworden sind. Ne? Also in den Büros oder in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe bis dato, da war das Gott sei Dank nie ein Thema und da waren die Frauentoiletten auch entsprechend präpariert und auch die Bürogebäude, in denen ich gearbeitet habe. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das immer noch absolutes, und es ist ein Basic, ne? Deswegen ist es wieder ein kompletter, völlig, also auch für mich irgendwie, als ich dazugehört habe, so absurd, dass das immer noch ein Thema ist. Und das in einem eigentlich, wie du es selbst gesagt hast, Annemarie, in einem aufgeklärten Land oder auch mit aufgeklärten Menschen, wo man sich ja alle Informationen auch gut ziehen kann, ne? Dass das immer noch im Jahr, das ist ja immer so mein Tenor, ne? Dass das im Jahr 2024 immer noch da ist, ne? Und das sind wirklich absolute Basics, die jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen Episoden bei uns, Arthur, jetzt nichts mit dem Prozess oder mit Transparenz oder mit Commitment zu tun haben, ne? Und das ist dann wirklich nochmal eine andere Grundlage und deswegen empfinde ich es gerade auch als sehr, sehr wertvoll, dass wir dich damit als Gast gewinnen konnten. Ja, das ist wichtig, das auszusprechen.
Also, ja, ich gehe heute schon raus und nee, gar nicht. Ich überhaupt gar, also wenn dann habe ich eine latente Wut an mir tatsächlich. Zum einen, weil bin ich auch offen, ich mich selber teilweise dann auch erwische, wenn ich mit Menschen spreche wie dir, die sich intensiv damit auseinandersetzen, merke ich, dass das Thema viel zu wenig präsent ist. Also alle Angesprochenen, nicht nur PMS, sondern wirklich jedes einzelne davon, weil man das irgendwie nicht im Kopf hat. Das hat man nicht so präsent, ja. Und allein dafür bin ich heute dann schon dankbar, dass ich selber hier rausgehe und sage, ich sehe die Welt dann nochmal anders. Haben wir heute eine Awareness-Folge. finde ich erstmal sehr, sehr gut. Vielleicht können wir aber trotzdem eine Sache schaffen, die den HörerInnen da draußen hilft, eine Sache anders zu machen, ja, und wenn man morgen damit startet und vielleicht dann wirklich auch im Recruiting bleibt. Und was eine Sache, die ich in der Richtung einfach teilen möchte, und dann stelle ich die Frage auch an dich, dieses Thema Teilzeit, ja. Was ich immer versucht habe zum Thema Teilzeit, ist ein Reframing in den Köpfen der Hiring-ManagerInnen da draußen. Häufig heißt es, diese Stelle ist auf keinen Fall in Teilzeit möglich und weil was auch immer. Es gibt tausend Gründe, die ich hier nicht alle aufzählen will. Es geht einfach nicht. Ja? Wenn man aber in Zeiten des Fachkräftemangels das Thema etwas anders aufzieht und sagt, ja, das mag sein, dass eine Person aktuell reduziert Zeit hat. Was du aber jetzt machen könntest durch jemanden, der sehr gut geeignet ist, und dafür brauchst du wieder vernünftige Personalauswahl, um überhaupt diese unwichtigen Themen, nämlich wie arbeite ich, welche privaten Verhältnisse habe ich und welche Einstellung habe ich eigentlich zu meinem privaten Leben, rauslässt und auf tatsächliche Anforderungen geht, diese gut abprüfst und zu einem, ich sag mal, objektiven Ergebnis kommst. Wenn du das aber aufsetzt, dann kommst du am Ende zum Ergebnis, der oder die beste Person will aber in Teilzeit arbeiten. Und ich mach mal explizit jetzt auch die Männer mit rein, weil es gibt auch Männer, die das wollen. Ja. Und dann stellt man nämlich fest, das geht aber nicht, weil die Person kann ja nur Teilzeit. Und da habe ich immer gerne dann auch die Frage oder das umgedreht und gesagt, dreh's um. Die Person wird in ihrem Leben sich ihre Situation verändert haben, die Kinder werden größer. Da spült sich tendenziell Zeit frei, die dieser Mensch in seine Profession stecken will. Und die Frage ist, wenn du die jetzt einstellst, dass du in 2, 3, 5 Jahren, wo andere Probleme haben, keine mehr haben wirst, weil diese Menschen sukzessive ihre Arbeitszeit aufbauen werden. Und dann hast du nicht nur Wissen zu der Aufgabe, die du hast, sondern hast top ausgebildete Leute, die immer mehr Zeit für dich, dein Unternehmen, deine Abteilung, was auch immer investieren. Und du bist besser vorbereitet für die Zukunft. Ist das organisationell eine Herausforderung für manche? Ja. Aber wenn es dort keine Probleme draußen gäbe mit guten Leuten, die man finden kann, dann bräuchte man auch nicht darüber reden, warum wir Mangel haben. Und das klappt nicht immer, aber dieses Reframing der gleichen Geschichte hilft einfach mal anders darüber nachzudenken, und zwar als Asset. Ja, wirklich ja. als ein Investment in die Zukunft der Person, aber auch des eigenen Unternehmens. Das macht Teilzeit auch. Also das funktioniert. Ich habe es erlebt. Es ist nur wirklich wieder Thema Awareness, wieder drüber reden, wieder Bewusstsein. Und eine Frage möchte ich dir aber ganz konkret stellen. Du hast ein sehr, sehr große Themen aufgemacht. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich will morgen beispielsweise in meiner Stellenanzeige oder auch im Gespräch mit meinem Fachbereich das Thema weibliche Zielgruppe präsenter machen und wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt bei uns. Was kann ich anders machen oder woran muss ich arbeiten, um diese Berufsgruppe oder diese Personengruppe besser anzusprechen?
Also es gibt ja schon auch Hebel, zum Beispiel in Stellenanzeigen gewisse Formulierungen so zu gestalten, dass sie eher Frauen ansprechen. Also dazu gibt es ja auch Studien und so, dass Frauen eher so auf Verhaltensweisen und Tätigkeiten gehen und nicht so sich angesprochen fühlen von so harten Adjektiven wie jetzt so Durchsetzungsfähigkeit und energiegeladen oder irgendwie sowas, wo man sofort schon Testosteron spürt, wenn man es ausspricht irgendwie. Aber Macht, Wille und Zielstrebigkeit und so, alles, was Frauen halt nicht sind, nein, Spaß. Also da gibt's schon diese Hebel natürlich, ne? Und die würde ich schon empfehlen, auch anzuwenden. Oder dass man auch eine geschlechtergerechte Sprache wählt. Also dass ich jetzt nicht sage, ich suche Abteilungsleiter MBD, sondern eine Abteilungsleitung. Hat schon wieder, finde ich, eine ganz andere Wirkung. Und dann, genau, auch beim Thema Benefits vielleicht nochmal zu schauen, ist da was vielleicht eher Frauen ansprechen könnte. Also zum Beispiel sowas wie Weiterbildungen oder Entwicklungsmöglichkeiten ist ein Thema, was tendenziell eher Frauen interessiert und anspricht. Kann man da nochmal einen Fokus drauflegen? Einen Fokus auf die Flexibilisierungsmöglichkeiten im Job. Also was haben wir für Möglichkeiten vom, wo ich arbeite und wann ich arbeite? Kann man da flexibel sein? Können wir das vielleicht noch eher in den Fokus rücken? Also da kann man natürlich schon auch in der Stellenanzeige was machen oder auch sagen, wie sieht überhaupt unsere Bildsprache aus auf unserer Webseite, auf unserer Karriereseite, auf unseren Stellenanzeigen, suche ich jetzt einen Controller und da sitzt halt ein Typ am Computer auf dem Bild oder sitzt da eine Frau am Computer, ne? Oder zeige ich ein Bild von unserem Lager und da sehe ich halt dann nur 10 Männer, so, ne? Da sage ich dann auch als Frau so, ob ich da so Bock drauf habe, dann nur mit den Männern da abzuhängen, ne? Klar, wenn du jetzt gar keine Frau hast, dann ist es auch wieder ein bisschen schwierig. Also gerade auch in der Bildsprache. Aber ich finde immer, also ich bin da immer eine Freundin von Authentizität und Offenheit und aussprechen, was Sache ist. Und wenn wir tatsächlich auf dem Stand sind, dass wir sehr wenige Frauen haben, uns das aber wirklich ein ernsthaftes Anliegen ist, da mehr Geschlechterdiversität reinzubekommen, dann finde ich, hat das auch seinen Platz verdient, irgendwo auf der Karriereseite oder auf der über uns Seite oder so, dass man darüber spricht und sagt so, hey, wir sind auf dem Weg, wir möchten uns da verändern, wir möchten mehr Geschlechterdiversität reinbringen. Und vielleicht, wenn wir diese Geschlechterdiversitätstür aufgemacht haben, merken wir sowieso, dass wir die gesamte Diversitätstür mal ein bisschen weiter aufspannen sollten. Und genau, also da gibt's schon Möglichkeiten. Und dann, was natürlich auch eine super Möglichkeit ist, um direkt morgen zu starten, ist, sprecht doch mal mit den Frauen so in eurem Unternehmen. Ja, was findet ihr hier besonders gut? Warum bist du jetzt hier schon 12 Jahre, Ursula? Fragt sie doch mal, was würdet ihr euch denn wünschen? So, ne? Also was würde das Arbeiten hier für euch besser machen, angenehmer machen? Und vielleicht kommt dann so eine Antwort wie, ja, es fehlen Mülltonnen in den einzelnen Toilettenkabinen, damit wir unsere Periodenprodukte da reinwerfen können oder so, ne? Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten.
Ja, schöne Punkte auch, ja. Ich finde gerade das Thema so Repräsentanz von, ich formuliere das mal allgemeiner, von der Person und Zielgruppe, die man haben will, im Prozess ist super relevant, nicht nur auf den Bildern. Wenn wir das Thema Frauen jetzt mit reinnehmen, auch das kenne ich. Wir wollen mehr Frauen einstellen in die Abteilung, weil es einfach auch wichtig ist und zwar ernst gemeint wichtig. Da ist es sinnvoll, diese Personengruppe dann auch in den Interviewprozess zu haben. Ja, also einfach, weil häufig sind dann wirklich in Experteninterviews, also wenn es irgendwie um technische Berufe geht, sitzen dann drei Kollegen und löchern die Person. Und wenn da eine Frau sitzt, dann wird die von drei Männern zu einem Fachthema gelöchert und das kann okay sein. Warum aber nicht mal weibliche Kollegen dazuholen? Was dem nicht hilft, ist, wenn man dann in dieses Experteninterview einfach sozusagen eine völlig fachfremde Person reinsetzt, die nichts mit dem Thema zu tun hat, nur um die Quote dann da quasi drin zu haben. Also jemanden, der keine Ahnung hat, um nur zu sagen, hey, wir haben auch Frauen. Das ist nicht das Gleiche. Aber dann kommen wir wieder auf das Problem, was du gesprochen hast. Was denn machen, wenn noch keiner da ist, der das repräsentieren kann und man trotzdem das aufbauen will? Und das ist eine schöne, ehrliche Geschichte, wie ich finde. Und darüber zu reden, ist eine Lösung dabei. Und
was ist ein Basic?
Also ja, was? Bitte?
Ja. Und,
ja.
Ja.
Ah, Kommunikation, irre. Wow.
Wir kommen immer wieder drauf zurück. Miteinander reden tatsächlich. Und ich fand, und das wäre für mich ein Basic, den ich nach draußen gerne mitgeben würde. Wenn ihr das Thema anpacken wollt, sprecht doch mal mit den Menschen, die bei euch zu dieser Personengruppe gehören. Weil die sind schon bei euch, die wissen, was da ist und was gut ist, aber auch was fehlt. Warum denn eigentlich nicht? Es kann so einfach sein, weil die werden sicherlich eine Meinung dazu haben.
Sehr, sehr guter Basic, der auch sofort umsetzbar ist. Also direkt morgen zwei, drei Leute zusammentrommeln, vielleicht nicht über das letzte Fußballspiel sprechen. Das kann man ja auch machen während der EM, ist in Ordnung. Und dann anknüpfen und sagen, was ich eigentlich immer schon mal wissen wollte, ist, und Achtung, ich habe folgende Idee, Kontext. Und dann kommen die Antworten. Die kommen definitiv, ja.
Annemarie, das war heute für mich eine sehr, sehr interessante Folge, muss ich gestehen. Einfach aus zwei Gründen. Erstens, weil du hast gemerkt, das Thema ist mir ein Herzensanliegen wirklich, weil mich das sehr, sehr beschäftigt. Und weil es auch noch ein sehr weiter Weg ist. Und man kann individuell für sich absolut sofort damit starten. Das ist so die einzige Art und Weise, wie sich was ändert, indem man zum einen sich bewusst macht, was ist eigentlich los und dann erste Schritte macht, die Dinge anders angehen. Und das wird ein Weg sein, aber jeder von uns muss den mitgehen. Und ich finde es mega gut und super, super relevant, dass du das Thema so hochhältst, dass du dahinter stehst.
Unterstreiche ich. Mir
hat das große Freude bereitet.
Einfach. Danke, danke, Annemarie.
Mir auch. vielen
sehr
Dank
schön,
an euch.
Und danke, dass wir einen Termin finden konnten, haben wir das Thema von unserem Mental Load auch nochmal weg, dass wir jetzt miteinander gesprochen haben.
Mental Load ist auch noch so ein Thema, das fast habe ich gar nicht aufgemacht.
Ich habe es gemerkt, das ist ein Begriff, den ich lernen musste und der intensiv mich beschäftigt hat. Und da sprechen wir aber nächstes Mal drüber. Mental Load im Recruiting und bei der Care-Arbeit. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die ineinander gehen, weil für alle, die es nicht kennen, Mental Load ist das, woran man immer denken muss, aber irgendwie nicht aus seinem Kopf rauskriegt. Also die ganzen To-Dos in seinem Hirn, die einen belasten und die getan werden müssen. Und da sind gerade auch Personen, die Care-Arbeit intensiv machen, stark involviert dran. Und das, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig gesagt, Annemarie, aber das ist Mental Load für mich. Und das betrifft natürlich viele Recruiter, die viele Bälle in der Luft haben. Und so muss man sich das am Ende auch vorstellen. Dann hat man auch noch Care-Arbeit dahinter, nämlich das Private. Super. Vielen, vielen Dank für euch da draußen. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Wenn ihr das Thema vorantreiben wollt, kommt auf die Annemarie zu. Die ist da wirklich, die brennt dafür. Wir werden ihr LinkedIn-Profil hinterlegen oder andere Kontakte, die dir lieber sind, in unseren Shownotes. Folgt ihr auch auf LinkedIn. Da sind ein paar sehr, sehr witzige und relevante Posts dabei. Ich habe schon einige gesehen. Und in dem Sinne, vielen Dank euch beiden für die Zeit heute. Vielen Dank da draußen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank. Danke.